Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch Folge 46. Legen wir los mit den Preisen. Alles ist nur ein bisschen nach oben gegangen, aber nicht dramatisch. Gas letztes Mal bei 50 Euro pro Megawattstunde für das nächste Jahr, jetzt wieder bei 55 Euro pro Megawattstunde. Der CO2-Preis ist jetzt auch wieder bei etwa 95 Euro pro Tonne. Letztes Mal lagen wir bei 90 Euro pro Tonne. Und Strom, genau, da waren wir letztes Mal richtig niedrig. Mit 130 Euro pro Megawattstunde sind wir jetzt bei 142 Euro pro Megawattstunde. Und da ist natürlich auch vor allen Dingen interessant, wir hatten ja auch das Thema Industriestrompreis etc. schon mal diskutiert, wenn man vor allen Dingen längerfristig schaut, da landen wir ungefähr bei 80 Euro pro Megawattstunde, wenn man so 4, 5, 6, 7 Jahre in die Zukunft schaut an der Börse.
Okay, das ist gar nicht mehr so weit weg vom Industriestrompreis, oder? Das waren 60 Euro.
Genau, das ist ja so ein bisschen auch die Story, deswegen wurde es ja auch Brückenstrompreis genannt, dass man gesagt hat, aktuell ist der Preis noch höher, langfristig sollten wir eigentlich irgendwo da landen. Gut, 80 Euro ist nochmal ein Unterschied zu 60 Euro pro Megawattstunde, aber es geht in die Richtung.
Und bei welchem Jahr sind wir bei 80 Euro? 2028?
Genau. Aber da muss man auch mit Vorsicht genießen, weil da wird nicht viel gehandelt. Da ist quasi keine Liquidität im Markt. Wenn man jetzt irgendwie für 2030 irgendwie nachschaut, was kostet der Strom, da werden wenig Kontrakte gehandelt. Aber es gibt jetzt auch keine bessere Einschätzung zum langfristigen Trend. Deswegen ist das auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Indikation. Und ja, die Zahl können wir uns auf jeden Fall merken. Es gab nämlich genau vor 2 Wochen, als wir unseren Podcast aufgenommen haben, nochmal eine Nachricht, die doch für ein bisschen Aufruhr gesorgt hat. Es gab nämlich die Ergebnisse der Offshore-Windausschreibung. Und zwar gab es da das erste Mal ein dynamisches Verfahren. Das heißt, es wurde so lange geboten, bis dann nur noch die letzten Bieter im Verfahren waren. Und da kam eine Wahnsinnssumme zusammen. Gewinner waren Total Energies und BP. Und zusammen haben die für diese Flächen, die sie jetzt sozusagen nutzen dürfen für ihre Offshore-Windkraftanlagen, 13,2 Milliarden Euro gezahlt.
Warte, aber bei Ausschreibungen, bei den Erneuerbaren, so wie wir sie kennen, ist es ja normalerweise andersrum. Also die Projektierer bieten einen Preis in Form der Einspeisevergütung, zu dem sie bereit sind, da Windparks hinzubauen.
Das ist richtig, genau, bei Onshore- oder PV-Projekten im Offshore-Bereich gab es auf jeden Fall da auch schon negative Gebote. Das heißt, sie haben was gezahlt, dass sie dort hinbauen dürfen, weil ja letztendlich diese Fläche jetzt genutzt werden darf, ja.
Okay, also sie wollen gar keine Förderung mehr haben. Sie kämpfen quasi darum, ohne Förderung, um diese Flächen, zahlen dafür Geld, um da Windparks zu bauen.
Ganz genau. Und das war auf jeden Fall jetzt doch eine überraschend hohe Summe, die dort gezahlt wurde von zwei, ja, wenn man so will, Quereinsteigern, die eigentlich aus dem fossilen Bereich kommen, Ölkonzerne, die jetzt dort investiert haben. Und Aurora aus Berlin, die hatten ausgerechnet, was sie denn eigentlich dann wohl erwarten müssen, um dieses Investment zurückzubekommen, also was sie an Strompreis in der Zukunft sehen. Und da kommen sie bei einer typischen Rendite auf ungefähr 80 Euro pro Megawattstunde, was dann langfristig durch diese Offshore-Windparks am Strommarkt erwirtschaftet werden müsste, um diese 13,2 Milliarden Euro plus natürlich das ganze Geld, was man noch in die Anlagen selbst stecken muss, wieder zu erwirtschaften. Genau, nächste Auktion startet jetzt im August. 1.8. ist wieder Start, aber dann wieder das klassische Verfahren für die Offshore-Windparks.
Okay, ja, spannend, dass das, es wird quasi zu einer Einnahmequelle für den Staat.
Ja, aber natürlich sind die Flächen auch begrenzt. Irgendwann ist Schluss, richtig.
Ja. Nächstes Thema, die nationale Wasserstoffstrategie. Die erste Version, die hat mich damals sogar motiviert, mich an der FFW zu bewerben, auf eine Wasserstoffmasterarbeit. So bin ich hierher gekommen und jetzt kommt ein Update. Gestern am Mittwoch, wir nehmen heute am 27.07. auf Donnerstag, gab es eine Pressekonferenz zur Fortführung der nationalen Wasserstoffstrategie. Es gab schon im Vorfeld ein paar Leaks, also die Inhalte sind nicht komplett neu. Ich versuche es trotzdem nochmal zusammenzufassen. Es gibt 4 Handlungsfelder, in denen man Wasserstoff vorantreiben möchte. Erstes Handlungsfeld ist, man möchte Wasserstoff in ausreichender Menge zur Verfügung stellen. Wesentliches Ziel war hier immer dieses 5 Gigawatt Elektrolysekapazität in Deutschland. Dieses Ausbauziel wird jetzt erhöht auf 10 Gigawatt bis 2030. In der ersten Version hatte man sich sehr auf den grünen Wasserstoff konzentriert. Jetzt erweitert man das Spektrum, der blaue Wasserstoff gewinnt an Prominenz und soll zukünftig auch gefördert werden. Neben dem nationalen Ausbau der Elektrolyseleistungen hat man natürlich auch die Importkorridore im Blick. Hier sind jetzt nicht mehr nur noch die Nord- und Ostseeräume interessant, sondern es kommen hinzu die Pfade über Nordafrika oder über Spanien, Frankreich, Italien, Österreich. Zweites Handlungsfeld ist die Wasserstoffinfrastruktur. Hier hatten wir schon gesagt, die Wasserstoffnetzgesellschaft war hier hoch in Diskussion. Die Frage, ob der Staat sich hier in einen zentralen Knotenpunkt hinsetzen soll und den Ausbau koordinieren soll. Die Wasserstoffnetzgesellschaft ist jetzt hier in dieser neuen Version nicht erwähnt. Das dritte Handlungsfeld sind die Wasserstoffanwendungen. Hier sieht man Wasserstoff hauptsächlich im Industrie- und Verkehrssektor. Und ja, was ich persönlich spannend finde, sind diese Wasserstoffsprinter. In der Energiewirtschaft sagt man, dass man Wasserstoff benötigt, um dir den saisonalen Speicher, der Gasspeicher auch nutzen zu können. Dort sollen ja jetzt schon 2023 bis 2026 Wasserstoffkraftwerke ausgeschrieben werden. Die Rede ist hier von 4,4 Gigawatt. Und es sind nicht nur Wasserstoffkraftwerke, sondern es sind auch Ammoniakkraftwerke, die hier gebaut werden sollen. Also wenn man Wasserstoff und dessen Derivate nach Deutschland importiert, redet man davon, dass ja Wasserstoff ist schwierig zu transportieren, auch Ammoniak nach Deutschland importieren kann. Und anstatt das dann wieder zurück zu Wasserstoff zu konvertieren, kann man auch direkt den Ammoniak in Strom umwandeln. Und das letzte Handlungsfeld, gute Rahmenbedingungen. Hier kündigt die neue Wasserstoffstrategie weitere Gesetzesgebungsverfahren an, um die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren zu erwirken.
Ja, auch in Bayern sollen ja ein paar von den Elektrolyseuren stehen. Passend gibt es ab jetzt die bayerische Förderung von Elektrolyseuren. Also das ist dann nochmal eine Förderung auf Landesebene. Wir hatten darüber auch schon mal berichtet. Und hier sollen eben 50 Elektrolyseure installiert werden. Und zwar 45% Förderquote und ein Gesamtvolumen von 5 Millionen Euro pro Antrag. Allerdings wird da natürlich vielleicht nicht die Gigawatts installiert, sondern die Mindestleistung ist 1 Megawatt pro Projekt. Hier nochmal die Erinnerung, du hast es gerade gesagt, insgesamt sollen ja 10 Gigawatt bis 2030 installiert werden. Noch mehr Neues gibt's aus Berlin und zwar vom Bundesbauministerium. Und hier gibt's die Neufassung für den Gesetzentwurf zur kommunalen Wärmeplanung. Die hat ja jetzt deutlich an Bedeutung gewonnen im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz. Und neu ist jetzt in dieser Version, dass die kommunale Wärmeplanung wirklich für alle Gemeinden gelten sollen. Aber für kleine Gemeinden, also kleiner 10.000 Einwohner, gibt's hier sehr vereinfachte Regeln. Und die dürfen sich auch für die Planung zusammenschließen und auch diesen ganzen Beteiligungsprozess, das wissen wir ja auch aus unseren Konzepten, der sehr aufwendig ist, der darf ein bisschen abgekürzt werden und es müssen jetzt auch nicht extra nochmal neue Daten erhoben werden. Also das gilt für die kleinen Gemeinden. Was auch neu ist, dass wohl Gemeinden verbindlich Wärmenetz- oder Wasserstoffnetzgebiete vorprüfen können oder ausschließen. Also das heißt auch, bevor die kommunale Wärmeplanung dann verabschiedet ist, kann man hier schon eine gewisse Planungssicherheit herstellen, indem die Gemeinde hier diese Gebiete entsprechend deklariert. Also so habe ich das jetzt verstanden. Und in den Wasserstoffgebieten müssen die Kommunen belegen, dass die Kosten sich dann im Rahmen halten und auch, dass nur ein geringes Risiko besteht, dass am Ende kein Wasserstoff kommt. Da stelle ich mir spannend vor, wie das genau passieren soll, weil ich glaube, bei den Prognosen für die Wasserstoffpreise gibt es ja wirklich alles am Markt. Also das geht ja weit auseinander. und auch die Verfügbarkeit angeht und wie man dann als Gemeinde verbindlich belegt, dass hier sozusagen die Kosten sich im Rahmen halten zukünftig. Das wird bestimmt noch spannend.
Ja, ein kleines Beispiel. Die Münchner Stadtwerke kommunizieren jetzt offensiv, dass es in München kein Wasserstoff im Verteilnetz für Haushalte geben wird. Also die gehen dieses Risiko hier jetzt nicht ein. Die sagen von vornherein, nee, wir setzen nur auf Geothermie und nicht Wasserstoff.
Genau, also Fernwärme als solches, ein bisschen mehr ist ja noch drin. In der Fernwärme ist ja nicht nur Tiefengeothermie, es ist ja dann ein entsprechender Erzeugungsmix.
Ja.
Und die Frist, also für große Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, ist der 30. Juni 2026. In der letzten Version hieß es noch 1.1., also ein bisschen mehr Zeit. Und alle anderen Kommunen haben dann tatsächlich nochmals 2 Jahre mehr Zeit. Genau, dafür ist eine Förderung von 500 Millionen Euro vorgesehen. Und man kann auch zu der aktuellen Version natürlich Stellung nehmen. Und zwar bis zum 16.8. soll das Ganze nämlich dann im Kabinett beschlossen werden. Und ach ja, genau, die Förderquote soll 50% betragen.
Förderung ist ein gutes Stichwort. Die EU hat die Cleantech-Projekte veröffentlicht, die sie fördern möchte. Das sind 41 Projekte mit 3,6 Milliarden Euro. Und dieses Geld kommt aus dem ETS. Also die EU nimmt ja Geld ein über die CO2-Zertifikate, die sie verkauft. Da geht ein Teil an die Mitgliedstaaten und ein Teil in einen Fonds. Und darüber verteilt dann die EU nochmal selbst Geld an europäische Projekte. Und es ist eine spannende Auswahl an Projekten geworden. Die Förderung ist in mehrere Länder geflossen, in ganz unterschiedliche Branchen. Wir haben beispielsweise 3 Raffinerieprojekte. In Schweden werden Biofuels gefördert oder die Produktion von Biofuels gefördert. Feste Biomasse wird hier gasifiziert und anschließend in einer Fischer Tropsch-Anlage zu Kraftstoffen verarbeitet. Und in Griechenland auch ein Raffinerieprojekt, wird Methanol hergestellt aus abgeschiedenem CO2 und Wasserstoff. Hier in Deutschland wurde das Projekt von Heidelberg Materials ausgewählt. Das ist eine Zementproduktion. Sie haben sich vorgenommen, das Werk in Gesecke vollständig zu dekarbonisieren. Das funktioniert folgendermaßen, dass sie das CO2 abscheiden, wegtransportieren und dann einspeichern. Und das ist das erste Projekt, so steht es in der Pressemitteilung des Unternehmens, dass wirklich diese komplette Wertschöpfungskette dieser CO2-Abscheidung beinhaltet. Der Bau der Anlage soll 2026 starten und soll 2029 in Betrieb gehen. Ich glaube, das war auch Bedingung dieser Cleantech-Projekte, dass sie vor 2030 in Betrieb gehen.
Das Förderprojekt mit der größten Aufmerksamkeit, Habeck war vor Ort, hat den Scheck überreicht, ist sicherlich das IPCEI-Projekt von ThyssenKrupp. Da ist jetzt die beihilferechtliche Genehmigung der EU da. Das heißt, hier kann Bund und das Land NRW nun fördern und zwar beachtlich. In Summe knappe 2 Milliarden Euro sollen in dieses Projekt fließen. Wofür? Es soll eine Direktproduktionsanlage mit Wasserstoff zur Herstellung von grünem Stahl entstehen. Insgesamt ist das eine erhebliche Investition. Die Anlage selbst soll ungefähr 1,8 Milliarden Euro kosten. Und der Betrieb macht natürlich weitere Förderungen dann noch notwendig, weil auch hier der Betrieb teurer ist, als wenn man jetzt konventionell Stahl herstellen würde. Das Ganze soll dann 2026 schon fertig sein und ab 2027 dann stufenweise auf Wasserstoff umgestellt werden. Und damit haben wir das zweite Startprojekt im Rahmen von den IPCEI-Projekten. Über das erste von Salzgitter hatten wir ja schon berichtet. Ein weiteres Projekt in dem Bereich steht noch aus. Also die Genehmigung, das wäre dann ein Startprojekt im Saarland.
Genau, wir haben hier die IPCEI-Projekte, das ist die zweite Art von Förderung, die wir heute haben. Also erste Art von Förderung kam aus der EU, dieser Innovationsfonds aus dem ETS oder aus den Erlösen des ETS. Hier die IPCEI-Projekte, da kommt das Geld aus dem nationalen Haushalt. Und Den dritten Topf, den wir jetzt noch ansprechen, das ist die Europäische Investitionsbank, EIP wird sie abgekürzt. Die Bank gibt selbst an, Investitionen zu unterstützen, die mit den Zielen der Europäischen Kommission oder mit Europa übereinstimmen, und haben beispielsweise angekündigt, damals als dieses REPowerEU Strategiepapier vorgestellt wurde, das mit Kreditvergaben von bis zu 30 Milliarden Euro zu unterstützen. Jetzt kam die Ankündigung, dieses Volumen um 50% zu erhöhen auf 45 Milliarden Euro. Damit erhoffen sie sich dann nochmal um das Dreifache an Volumen zu incentivieren. Und genau, im selben Atemzug haben sie dann auch noch kundgetan, dass sie jetzt schon 10 Milliarden Euro an diesen Kreditvergaben getätigt haben an Projekte wie Wind- und Solarprojekte in Spanien oder eine Batteriefabrik in Frankreich oder Netzausbauprojekten in Italien. Also in Summe haben wir hier drei Ströme an Förderungen, an Geldströmen, die Transformationsprojekte auf die Schiene bringen.
Ja, letzter Punkt hast du gerade genannt, Netzausbau in Italien. Genau, Netzausbau ist natürlich absolut wichtig, damit man hier diesen Ausbau der erneuerbaren Energien sinnvoll gestalten kann. Und damit das Ganze ja kostenminimal passiert, idealerweise natürlich mit einem großen Austausch zwischen den europäischen Ländern. Und da gibt's ja die Vorgabe, dass ab 2025 70% der Kapazität der grenzüberschreitenden Leitungen, also die Leitungen, die zwischen zwei Ländern sind, für den Handel zur Verfügung stellen soll. Und da gibt es jetzt gerade einen neuen Report von Acer, dem Dachverband der Regulierungsbehörden aus den einzelnen EU-Ländern. Und die sagen, dieses 70%-Ziel ist stark gefährdet. Es könnte gut sein, dass wir das eben nicht schaffen, weil eben in vielen Ländern dort bislang fast nichts passiert ist. Also es ist sehr heterogen, in manchen Ländern passiert was, aber in Summe passiert wohl viel zu wenig. Und damit bekommen wir dann weiterhin Probleme, auch insbesondere beim Thema Redispatch etc. Und genau, es ist jetzt erstmal eine Warnung. Ich weiß jetzt nicht, was dann als Konsequenz genau passiert, wenn dieses 70%-Ziel eben nicht erreicht wird.
Hier noch eine kleinere Nachricht. Bayern Gas gibt sein Gashandel und Gasvertriebgeschäft auf. Der Fokus soll jetzt auf den Geschäftsbereichen der Töchtern Bayern Netz und Bayern UGS liegen, das heißt Speicherung und Netze. Hier stehen jetzt große Transformationsprojekte Richtung Wasserstoff-Readiness aus, genau, und das Geschäft mit Gashandel und Gasvertrieb wird jetzt aufgegeben. Das betrifft ca. 50 bis 60 Mitarbeiter.
Eine Nachricht, die sich hierhin verirrt hat, ist von Stadtwerken Konstanz, die jetzt beschlossen hat, hier nicht mit der Tüger zu kooperieren. Ich habe sie nur ausgewählt, weil wir mal ein schönes Projekt für die Stadtwerke Konstanz hatten, wo es eben auch um Gas ging, allerdings um das Thema Versorgungssicherheit noch vor der Ukraine-Krise. Und da war auch das Thema Beteiligung der Tüger ganz groß und der Gemeinderat hat sich jetzt eben dagegen gestellt. Eine Nachricht, die ich noch mitgebracht habe, weil wir in einem anderen Kontext erst Ähnliches berichtet hatten schon mal, ist eine Nachricht von Tenet, die wieder mal ein Projekt zum Thema Flexibilität gestartet haben. Und zwar die Flexibilität, die im Bereich der Elektromobilität schlummert. Wir haben ja hier auch einige Projekte mit Tenet laufen im Bereich Elektromobilität, bidirektionales Laden. Hier geht es diesmal um die Batterien, die in den Ladesäulen vom Startup Numbat verbaut sind, die sollen eben genutzt werden, hier Flexibilität über die Equigy-Plattform bereitzustellen.
Wir kommen langsam zum Ende. Wir haben noch ein paar kleinere Nachrichten. Die erste ist die Personalie der Woche. Der Posten des DENA-Chefs war ja heiß diskutiert in den letzten Monaten. Jetzt hat man eine neue Chefin gefunden, Corinna Eders. 46 Jahre alt, wird mit Wirkung zum 23. Oktober den Posten übernehmen. Derzeit ist sie Geschäftsführerin bei der Zukunft Umweltgesellschaft, ist Juristin und wir wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg.
Ja, spannend fand ich in der Meldung auch, wie viele Bewerberinnen es dort gab auf die Stelle. Es waren insgesamt 130. Das Auswahlverfahren wurde ja diesmal sehr genau und über eine Agentur durchgeführt und alles entsprechend protokolliert, damit da auf keinen Fall nochmal was schief geht. Und ja, mich freut es, dass die Dena das erste Mal eine Chefin hat.
Jetzt geht's weiter mit zwei Lesetipps. Wir haben den Renewable Energy Statistics Report 2023 von der IRENA verlinkt. Hier sind wie jedes Jahr viele interessante Daten drinnen. Wer hier Bedarf hat, gerne mal reinschauen.
Zweiter Lesetipp heißt Standortvorteil erneuerbare Energien, ist eine Studie, die untersucht, inwiefern für die Ansiedlung von Betrieben tatsächlich die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien wichtig ist. Das Thema kommt ja immer häufiger, deswegen haben wir es hier mal bei den Lesetipps verlinkt.
Wir schließen mit einer guten Nachricht, die ist eigentlich ein Fact, den ich in der Pressemitteilung über das Energieministertreffen im indischen Goa gefunden habe. Es soll jetzt gar nicht um dieses Treffen gehen, sondern das BMWK gibt hier an, dass der Anteil der erneuerbaren Energien am globalen Zubau der Energiekapazitäten im Jahr 2022 bereits bei 83% liegt. Das finde ich schon mal eine ganze Menge. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll es laut internationalen Organisationen auf 95% anwachsen.
Das ist tatsächlich eine gute Nachricht, weil, ja klar, die müssen ausgebaut werden. Die Fossilen sollten nicht mehr ausgebaut werden. Deswegen müssen wir da ja langfristig quasi Richtung 100% marschieren. Da ist ja auch aktuell mit 83% schon ein ganz guter Wert erreicht.
Sehr schön, das war's für heute. Haben wir wieder was gelernt?
Was gelernt.